Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Lukas Enzersdorfer Konrad. Er ist Deputy CEO von Bitpanda und CEO von Bitpanda Technology Solutions. Und Lukas war schon öfters hier zu Gast, das letzte Mal vor ungefähr einem halben Jahr, ein bisschen mehr als einem halben Jahr. Damals haben wir gesprochen über den Meilenstein 1 Million Kunden in Deutschland. Und heute sprechen wir vor dem Hintergrund des neuen Fonds, den Bitpanda announced hat. Und wir haben aber natürlich, wie es sich für ein Unicorn gehört, auch viel über Updates, über Markttrends, über das große Bild im Kryptobereich gesprochen, über die neue Kooperation mit dem FC Bayern München und vieles mehr. Also ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Lukas Enzersdorfer Konrad, Deputy CEO von Bitpanda. Viel Spaß dabei.
Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Interview.
Lukas, freut mich sehr. Hi.
Hey, grüß dich. Schön, wieder da zu sein.
Ja, freut mich auch. Ist schon eine Weile her. Wir haben ja schon ein paar Mal gesprochen. Letztes Mal war im September 23. Da war euer großer Meilenstein, irgendwie 1 Million Kundinnen und Kunden in Deutschland. Was ist denn seitdem passiert?
Ja, also doch einiges. Also zum einen, wenn wir auf den Markt schauen, hat sich die Kryptoindustrie nicht nur vom Preis her, sondern auch gesamthaft seit September letzten Jahres weiterentwickelt und Anfang 2024 der Bitcoin-ETF approved worden. Das ist ein starkes positives Marktsentiment, das auch aktuell jetzt im ersten Quartal 2024 zustande gekommen ist und passiert ist. Bitcoin steht über 70.000 Dollar derzeit. Und auch bei Bitpanda ist viel passiert. Wir haben mit dem FC Bayern München gemeinsam gestartet, zusammenzuarbeiten. Wir sind Deutschlands führender Kryptobroker und sind sehr aktiv, nicht in Außenkommunikation, sondern eben auch unseren Kunden mittlerweile mehr als 400 unterschiedliche Kryptowährungen zur Verfügung zu stellen.
Dieser Bitcoin-ETF, da habe ich tatsächlich an euch gedacht, was hat der für euch für Auswirkungen?
Also der Vorteil einfach des Bitcoin-ETFs ist ja folgendes, dass durch diese Produkte in den USA zum allerersten einmal institutionelle Anleger in den USA die Möglichkeit haben, in die Asset-Klasse Krypto und in das Asset Bitcoin zu investieren. Die hatten davor ja aufgrund ihrer Statuten und der rechtlichen Situation nicht die Möglichkeit, echte Kryptowährungen zu kaufen, weil sie es nicht dürfen. Und jetzt gibt es aber in den USA eigentlich ein Finanzprodukt, das eben diesen Regularien und Kriterien für ihre Investments entspricht. Und dadurch können sie jetzt investieren da hinein. Und das hat zu einem positiven Marktsentiment aufgrund der starken Nachfrage von institutionellen Investoren geführt.
Und die spürt ihr schon, diese Nachfrage? Weil das hätte ich jetzt fast gedacht, dass da plötzlich noch mehr Aufmerksamkeit und mehr, vielleicht sagen wir mal, Seriosität, ich weiß gar nicht, ob das richtige Wort ist, aber zumindest mehr Vertrauen vielleicht in diesen Markt reinkommt, ne?
Ja, genau. Also man sieht zum einen eben in den USA ist das Interesse ganz stark davon getrieben, dass jetzt diese institutionellen Investoren sukzessiv in den ETF investieren und der ETF entsprechend Bitcoin kaufen muss. In Europa ist es eher durch regulatorische Klarheit getrieben. Was heißt das? In Europa bekommen wir ja die MiCA als regulatorisches Rahmenwerk. Das ist ein Gesetz, das macht einfach sehr klar, wie mit Kryptowährungen in Zukunft umzugehen ist und wie Kryptoanbieter wie Bitpanda reguliert sind und was wir einhalten müssen an Gesetzen. Es macht aber auch klar für Banken und die bestehende Finanzindustrie, wie sie mit Krypto als Assetklasse und auch Marktteilnehmern umgehen können. Und das führt auch dazu, dass jetzt immer mehr Banken in Europa sich dem Thema Kryptowährungen öffnen und Krypto und digitale Assets anbieten. So unter anderem haben wir bei Bitpanda auch im ersten Quartal heuer eine Partnerschaft mit der Raiffeisen im Genossenschaftssektor in Österreich, der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich Wien, gestartet, wo die ihren Kunden Kryptowährungen und andere digitale Assets direkt in ihrem Online-Banking anbieten.
Wenn du gerade sagst, andere digitale Assets, wir reden natürlich jetzt gleich noch über den Markt. Wir reden ja heute vor allem vor dem Hintergrund auch eures neuen Fonds. Aber sag doch mal was bitte zu der Asset-Klasse NFTs.
Natürlich, also NFTs sind ja eine sehr spezifische Sache, weil es nicht eine Asset-Klasse nur für sich, also nicht eine replizierbare Asset-Klasse ist oder Asset, sondern eigentlich Unikate jeweils. Das ist so, wie wenn man sagt, man kauft S-Klasse Immobilien Einzelgebäude. Jedes ist unterschiedlich und es ist auch jeder NFT unterschiedlich, je nachdem, was er abbildet. Am Ende des Tages geht es ja um das digitale Eigentumsrecht an einer Sache. Und das kann eine digitale Sache sein oder es kann auch eine physische Sache sein, die hinter so einem NFT steht.
Ich frage nur deswegen, weil natürlich die NFT-Branche im Vergleich jetzt zu Bitcoin zum Beispiel hat sich eigentlich komplett konträr entwickelt, ne? Ist komplett eingebrochen eigentlich von außen betrachtet, ne? Ich denke auch ich weiß nicht, die ganzen, wie heißen es, Sorares oder sowas dieser Welt, die eigentlich total gehypt waren und plötzlich eigentlich, weiß nicht, wahrscheinlich jeder, der investiert hat, ärgert sich gerade, ne?
Ja, also ich glaube, der Punkt ist einfach folgender. Es war doch sehr stark gehypt, das ganze Thema NFTs und sicherlich noch zu kurzfristig gedacht. Langfristig hat das Ganze aber extrem Potenzial. Was meine ich? Man sieht jetzt in das Web 3 als Schlagwort, also sprich der Einsatz von NFTs, der Einsatz von Tokens für gewisse Use Cases sukzessive Einzug hält in der Massenindustrie. Ein Beispiel, zum Beispiel Starbucks hat ihre Loyalty-App und die Loyalty-Points, die Starbucks-Points umgestellt auf ein tokenbasiertes System. Man sieht auch immer mehr bei Computerspielanbietern und dem ganzen Gaming-Umfeld, dass NFTs und auch Tokenization immer mehr Einzug hält. Das heißt, ich glaube, dass wir jetzt noch sehr viel sehen werden über die nächsten Jahre, aber der initiale Hype ist vorbei und jetzt kann man das Ganze langfristig nachhaltig bauen.
Bisschen zum Teil bei Computerspielen bekomme ich das mit, so fast schon übertriebener Einsatz von NFTs, hat man so das Gefühl, ne?
Ja, genau, es kommt immer drauf an. Es gibt definitiv einige, die machen das schon sehr, sehr umfangreich. Ja. Andere Game-Studios haben das sich noch dem verwehrt bis dato. Schauen wir mal, wie lange das noch anhält. Ja.
Und wenn du sagst, da ist jetzt quasi so das Potenzial erkannt worden, langfristiges Potenzial ist da, sag doch mal was zum Gesamtmarkt. Du hast ja gerade gesagt, ihr seid Deutschlands führender Krypto-Broker. Das ist natürlich jetzt keine Anlageempfehlung hier, aber welche Coin oder welche Währung guckst du dir gerade an?
Also allgemein bin ich halt ein überzeugter Unterstützer von der Blockchain-Technologie per se und daher allen Projekten, die Layer 1 und Layer 2 also Chains sind und darauf Applikationsbau ermöglichen. Das ist allen voran weiterhin Ethereum, wo ich eine große Überzeugung von der Technologie bin. Wir haben auch gesehen, in Q1, dass Solana sehr, sehr stark zurückgekommen ist und immer mehr Projekte auch auf Solana entsprechend gebaut werden. Das heißt, alles, was eine Utility hat als mit darunterliegenden Technologie, bin ich überzeugt davon, dass das ein sehr interessantes Projekt ist und natürlich auch langfristig erfolgreich sein kann.
Sag noch mal was zum, du hast ja gerade gesagt, Deutschlands führender Krypto-Broker. Wie gesagt, vor einem halben Jahr war das die 1-Millionen-Grenze hier in Deutschland. Wächst ihr hier noch stark?
Ja, auf jeden Fall. Also wir als Bitpanda wachsen am deutschen Markt, aber auch darüber hinaus in ganz Europa weiterhin sukzessive und sehr stark. Das liegt sicherlich daran, dass Kryptowährungen eben immer stärker jetzt auch in der Adoption für die Masse interessant sind, aber auch auf der anderen Seite Kundinnen und Kunden von bestehenden anderen Kryptoanbietern zu Bitpanda wechseln, weil wir zum einen nicht nur der regulierteste Anbieter am europäischen, aber auch am deutschen Markt sind, sondern eben auch das umfangreichste Asset-Angebot haben und auch den leichtesten Weg für die Ein- und Auszahlen von Fiat-Geld zur Verfügung stellen. Also Euros einzahlen auf die Plattform ist komplett gratis bei uns, egal welche Zahlungsmethode man verwendet.
Wenn du sagst, letztes Mal, wie gesagt, 1 Million investieren in Deutschland, wie groß ist der Markt eigentlich insgesamt momentan?
Also in absoluten Zahlen schwer darzustellen. Es ist eher so, dass in ganz Europa zwischen 10% und 15% der Gesellschaft heute Kryptowährungen hält bzw. schon einmal investiert hat. Das variiert je Land. Bei Deutschland sind wir eher auf dem unteren Ende.
Also bei 10% sagst du dann so 8 genau, Millionen vielleicht, ja?
Zum Beispiel könnte ja das Ganze sein. Aber wie gesagt, man muss jetzt dann natürlich davon ausgehen, dass man Jugendliche unter 18 wegrechnen muss, die ältere Zielgruppe auch. Also es kommt immer darauf an, wie genau der Markt geschnitten ist. Aber querbeet circa das, ja.
Nee, ich versuche mir nur so ein bisschen euren Marktanteil herzuleiten, ne? Wie der sich so, und weiß ich gar nicht, wie viele ernstzunehmende Player gibt es eigentlich in dem Markt?
Doch einige. Also wir haben natürlich die internationalen Player, es gibt ein paar lokale Player, dann gibt es auch immer sehr nischige Player, die zum Beispiel aus Nachbarländern auch anbieten, aber vielleicht nur im NFT-Space unterwegs sind, andere, die nur Bitcoin anbieten. Also ich glaube, der Space ist doch sehr, sehr divers. Am Ende des Tages kommt immer darauf an, wer ist die Zielgruppe. Und ich glaube halt, dass der Durchschnittsdeutsche Staatsbürger, der krypto interessiert ist, technologie interessiert ist, einen sehr einfachen Weg benötigt, aber vor allem einen sicheren Partner, der vertrauenswürdig ist. Und genau dafür stehen wir als Bitpanda.
Mit euren Lizenzen könnt ihr, glaube ich, EU-weit dann, glaube ich, auftreten, ne? Wenn ich es richtig verstehe, oder?
Genau, also wir haben heute über 12 unterschiedliche Lizenzen in ganz Europa für Kryptowährungen und auch eine für Aktien und ETFs und ein Egel-Institut und können dadurch im Großteil von ganz Europa anbieten. Und nächstes Jahr mit der Mika wird das Ganze nochmal einfacher, weil dann kann man mit einer Lizenz aus einem europäischen Land, zum Beispiel von Deutschland heraus, in ganz Europa Passporten und anbieten.
Und wenn du sagst ganz Europa, ist das inklusive UK dann oder ist das nochmal separat zu sehen?
Es ist EU 27 plus der weitere Wirtschaftsraum. UK ist da nicht inkludiert. Seit dem Brexit haben die ihr eigenes Regelwerk zum Thema Kapitalmarkt und Finanzen. Das ist jetzt nicht nur kryptospezifisch, sondern betrifft alle Finanzinstitute, die da jetzt sozusagen eine eigene Lizenz in den UK benötigen.
Und hol es doch mal ab, wenn du jetzt sagst, Aktien und ETF sind da auch Teil eurer Lizenzen. Wie siehst du euch so in, ich sag mal, so 3 bis 5 Jahren? Wo entwickelt ihr euch hin?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist halt zum einen einen sehr einfachen Zugang Menschen zu geben, um Geld zu veranlagen. Auf der anderen Seite aber auch die Technologie Blockchain in die Breite zu bringen. Und da sind wir natürlich mit auf der einen Seite Kryptowährungen als Asset-Klasse, aber auch traditionellen Assets auf unserer Plattform in Zukunft in tokenisierter Form sicherlich sehr gut aufgestellt, wenn Tokenisierung jetzt immer mehr Einzug halten wird. Und daher bin ich überzeugt davon, dass wir nicht nur weiterhin das breiteste Kryptoangebot haben werden, sondern eben auch Funktionalitäten wie Staking, Smart Contract-Funktionalitäten anbieten werden, aber auch tokenisierte Assets unterstützen und Kunden so sehr, sehr einfach in die Zukunft investieren können.
Na, ich frage auch deswegen, weil, wie gesagt, der Anlass des Gesprächs ist ja eigentlich euer neuer Fonds. Ihr habt einen Fonds announced, das ist jetzt schon ein paar Tage her. Wir hatten so ein bisschen, glaube ich, Terminschwierigkeiten. Mal konntest du nicht, mal konnte ich nicht. Und jetzt sprechen wir vielleicht, glaube ich, so einen Monat etwa, nachdem das announced wurde. Hol uns doch mal ab. Was ist genau eure Strategie dahinter? Und vielleicht kannst du auch mal so die Eckdaten von dem Fonds kurz erklären.
Natürlich. Der ganze Fonds ist Leadblock Bitpanda Ventures genannt und ist ein Fonds, der aktiv in Tokenprojekte und Web3-Projekte investiert. Wir sind überzeugt davon, dass es in Europa ein großes Potenzial auch von diesen Projekten gibt, aber dass das Ökosystem definitiv noch unterentwickelt ist im Vergleich zu anderen Bereichen und Märkten, wie zum Beispiel in Asien. Und daher war uns wichtig zu sagen, okay, wie können wir das fördern? Wir sind aber auch überzeugt davon, dass unsere Kernkompetenz nicht Venture Investments ist als Bitpanda, sondern haben uns hier eben eine Partner, den wir schon länger kennen und sehr gute Erfahrungen gemacht haben, nämlich Leadblock Partners, sind Franzosen, David Trang, guter Bekannter von uns, der sich da hauptberuflich drum kümmert mit seinem Team und hier auch aktiv investiert und wir so gemeinsam das Ökosystem für Tokenprojekte und für Web3-Projekte in ganz Europa fördern wollen und möchten. Und natürlich dadurch, dass wir da auch strategisch involviert sind, nicht nur als Investment, sondern auch mit Kooperationsmöglichkeiten bei Bitpanda, mit den Möglichkeiten, die Plattform von uns zu nutzen, wir Services von Web3-Unternehmen aktiv zu nutzen, hier sehr schnell auch gemeinsame Projekte zu starten, Technologie voranzubringen.
Und trotzdem ist mir jetzt nicht ganz klar, warum ihr das jetzt macht, ne? Also ich verstehe, dass dieser Fonds wahrscheinlich total Sinn macht, aber welche Rolle spielt ihr jetzt ganz genau, ne? Das kann ja bis hin zu so Interessenskonflikten eigentlich führen.
Ja, also ich glaube, Interessenskonflikten definitiv weniger. Worum geht es uns? Wir haben gesehen, dass sehr, sehr viele Tokenprojekte außerhalb Europas passieren und der Tokenprojekte meistens Technologieprojekte dahinter stehen haben oder Community-Projekte und wir in Europa sehr, sehr wenig davon sehen. Und genau das gehört gefördert und nicht nur gefördert um des Standortwillens, sondern auch gefördert wegen der Zielgruppe. Ich bin überzeugt davon, dass ein europäischer Investor, ein europäischer kryptointeressierte Person viel interessierter und involvierter sein möchte in ein Thema, in ein Projekt, in einen Token, in einen Coin, der von einem lokalen Team kommt, der hier auch sehr verwurzelt ist oder remote über ganz Europa verstreut ist, als nur Tokens, die vielleicht aus dem internationalen Raum kommen. Und das ist ganz klar unser Ziel.
Aber ist das hinterher, nur für mein Verständnis, ist das hinterher ein Publikumsfonds, wo man quasi auch dann als Nutzer eurer Plattform investieren kann? Oder ist das bei euch ein geschlossenes System, ich sag mal, wo ein erlauchter Kreis, vielleicht euer Management und Freunde des Hauses investieren?
Ganz und gar nicht. Es ist ein normaler Venture Capital Fonds, der von einer Drittpartei, nämlich Leadblock Partners, gemanagt wird. Ja. Die kümmern sich auch darum, unabhängig von Bitpanda entsprechend das Funding aufzustellen und hier Gelder von interessierten Institutionen, Family Offices, anderen Fonds, die Interesse haben, in Web3 zu investieren, aufzustellen, um das dann in Projekte zu investieren. Und wir sind als strategischer Partner mit an der Seite und stehen zur Verfügung für eben gemeinsame Technologieprojekte, erste Einsatzmöglichkeiten, damit diese Web3-Firmen nicht nur einfach Geldgeber bekommen, sondern auch strategisch einen Partner für eine Zusammenarbeit.
Okay, weil ich hätte jetzt auch gedacht, letztendlich ein reiner Venture Capital Fonds, der braucht euch erstmal nicht, ne? Weil ihr seid ja jetzt nicht so nah, also ihr habt ja jetzt nicht das Ohr an entschieden und seht, keine Ahnung, neueste Projekte vielleicht aus, sagen wir, Nigeria oder sowas, wo vielleicht ein spannendes Team unterwegs ist, das bekommt ihr ja tendenziell nicht besser mit als ein anderer Venture Capital Anbieter, oder?
Absolut, und ist auch nicht der Ansatz. Deswegen haben wir ganz bewusst in Europa domizilierten Early Stage Investment Fonds gegründet, der eben sich auf Web3 und digitale Asset Startups spezialisiert, vor allem im europäischen Raum. Und darum geht es uns.
Was würdest du sagen, wie misst man da den Erfolg von dem Fonds? Also woran macht ihr das fest?
Also grundsätzlich geht es darum, vor allem A, natürlich spannende Projekte zu finden. Das heißt entsprechend, wie die von der Pipeline her und auch vom Sourcing her funktionieren. Und dann natürlich auch, wie kann man die möglichst erfolgreich machen und unterstützen. Das heißt, der Erfolg wird sich sicherlich über die nächsten Jahre zeigen. Aber wir gehen davon aus, hier einen Beitrag zum europäischen Web3-Ökosystem zu leisten und eben nicht nur mit Geld das sicherzustellen, sondern vor allem mit einem Kooperationspartner Bitpanda gesamthaft hier coole Projekte gemeinsam auf die Beine zu stellen.
Der Kooperationspartner Bitpanda, vielleicht kannst du mal ein bisschen was nochmal über eure Ausrichtung sagen, ne? Also welche und vielleicht auch über eure Markenstrahlkraft, das ist ja auch nochmal ganz spannend. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Ich hatte hier stehen, ihr habt, glaube ich, über 260 Millionen eingesammelt, ne? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und Bewertung war deutlich, so um die 4 Milliarden hatte ich, glaube ich, in Erinnerung, ne?
Ja, genau. Das war 2021 während unserer letzten Funding-Runde. Natürlich ist seitdem viel passiert. Mhm. Wir sind aber überzeugt davon, dass wir als Bitpanda einen großen Mehrwert für Europa liefern können. Wir sind das sicherlich das größte Kryptowährungsunternehmen, das aus Europa bis dato hervorgegangen ist. Mhm. Sind eben darauf spezialisiert, die Zugänglichkeit zur Asset-Klasse Krypto und zum Web3-Möglichkeiten so einfach wie möglich für den Endkunden zu gestalten und vor allem auch so sicher wie möglich. Am Ende des Tages sind wir der regulierteste Anbieter. Und mit dieser Kombination aus Regulierung, Sicherheit, Technologie, aber eben auch mit, wir nennen es Bitpanda Technology Solutions, unserem B2B-Business, wo wir bestehenden Finanzmarktteilnehmern, Banken, aber auch Fintechs wie einer N26 ermöglichen, hier Kryptowährungen ihren Kunden anzubieten oder in Zukunft auch Web3-Möglichkeiten anzubieten, können wir digitalen Asset-Startups und Web3-Startups aus Europa einen sehr, sehr einfachen Zugang zu Regulatorik, zu Services geben und auch mit denen zu Kunden, zu potenziellen Kunden für sich selbst, seines Retail-Privatkunden oder Firmenkunden.
Wie guckst du denn generell so auf den Markt gerade? Das ja, ich frage dahingehend, weil ihr habt ja, sag mal, ihr fallt jetzt dadurch auf, und zwar positiv auf, dass um euch herum, glaube ich, noch wenig Skandale passiert sind. Ne? Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Vielleicht gibt es auch welche, von denen über die du sprechen magst. Aber ich bekomme so mit, bei Binance gab es Probleme, dann jetzt irgendwie hier Sam Bankman-Fried ist gerade ins Gefängnis irgendwie oder final verurteilt worden und so weiter. Es gibt so zahlreiche Beispiele, glaube ich, Tornado Cash, das ganze Thema und so. In dem Bereich ist sehr viel Unruhe unterwegs. Ne? Bei euch jetzt nicht so. Wie guckst du generell auf den Markt? Ist der vielleicht überreguliert oder ist der noch, trennt sich gerade so ein bisschen die Spreu vom Weizen oder wie ist das?
Also erstmal, du hast recht. Bei uns gab es keinen dieser Skandale und das liegt auch ganz einfach daran, dass wir seit über 10 Jahren am Markt sind und von Anfang an großen Wert auf das Thema Regulatorik, Sicherheit gelegt haben. Warum? Weil langfristig die Sicherheit der Kundengelder und der Kundenassets und Kryptowährungen das Allerwichtigste ist. Und das war schon uns sehr früh klar. Deswegen haben wir immer mit Regulatoren wie der deutschen BaFin, der österreichischen Finanzmarktaufsicht, der französischen AMF zusammengearbeitet, um das auch sicherzustellen. Was wir aktuell am Markt einfach sehen, ist meiner Meinung nach eine ganz normale und erwartbare Entwicklung von Finanzmärkten und der Kryptomarkt in dem Fall werden laufend stärker reguliert, weil sie erwachsener werden, weil sie breiter in der Masse ankommen und somit auch mehr Verbraucherschutz, also Konsumentenschutz und auch andere Themen immer relevanter werden. Und dass es hier natürlich auch internationale Player gibt, wie von dir erwähnt, die halt eben nicht diesen Regeln gefolgt sind in der Vergangenheit oder auch heute nicht folgen und dann entsprechend vom Markt verdrängt werden, ausgedrängt werden, von Regulatoren sichergestellt wird, dass die das Geschäft halt hier die Kunden nicht haben können oder wollen, wenn sie nicht den lokalen Regeln folgen. Und das ist halt unserer Meinung nach sehr, sehr wichtig, weil da geht es nicht darum, ein Regelwerk zu haben, um ein Regelwerk zu haben, sondern da geht es am Ende des Tages um Konsumentenschutz. Und das ist das Allerwichtigste.
Und nochmal zum Regelwerk. Du hast ja selbst schon angesprochen, es kommt jetzt die Mika. Was hat die für euch für Auswirkungen? Jetzt mal abgesehen davon, dass man mit einer Lizenz in ganz Europa dann unterwegs sein kann, aber hat das, ist das hinterher etwas, was man begrüßt, weil Europa dann perspektivisch vielleicht sogar die besseren Regulatorien hat, auch wenn sie vielleicht ein bisschen anstrengend sind am Anfang? Also ist das ein Standortvorteil oder ist man hier trotzdem noch überreguliert?
Dieses Mal muss ich wirklich sagen, ist ein absoluter Vorteil. Also Europa ist das allererste, auch nicht mal vor den USA, hat den Schritt gewagt, Klarheit, Sicherheit, regulatorische Sicherheit für ein modernes, neues Thema, nämlich Blockchain-Technologie und Kryptowährungen zu schaffen. Und ermöglicht dazu nicht nur eine Sache im Sinne, dass es für Kryptoanbieter wie Bitpanda klarer wird und in Europa einfacher, über 27 Märkte hinweg anzubieten, sondern vor allem Banken und anderen Finanzunternehmen sehr einfach es ermöglicht, jetzt in dieses Thema, in diese Asset-Klasse vorzudringen und voranzuschreiten. Und das sieht man heutzutage in keinem anderen Standort oder Ländern dieser Welt, dass das mit dieser Geschwindigkeit passiert, wie es hier heutzutage passiert. Und das ist schon eine Vorreiterrolle und eine sehr innovative Sache, die normalerweise in Europa nicht stattfindet.
Sagt doch bitte mal was zu euren täglichen Herausforderungen noch. Also ich meine, ich sage es auch mit Blick darauf, du bist ja schon sehr, sehr lange Unternehmen. Ne? Du hast unglaublich viel gesehen, hast das Unternehmen wachsen gesehen. Wann wird denn so ein Unternehmen langweilig?
Also langweilig wird es bei uns garantiert nie oder zumindest über die letzten mehr als 6 Jahre auch nicht geworden. Woran liegt das? Unsere Industrie, also Krypto, Blockchain, digitale Assets, bewegt sich sehr, sehr schnell. Das liegt immer daran, dass technologischer Fortschritt heutzutage sehr, sehr schnell passiert und hat daher das Schöne, dass das Unternehmen, das man vor 2 Jahren, vor 4 Jahren, vor 6 Jahren war, heutzutage ein ganz anderes ist und sein muss. Sei es aufgrund der regulatorischen Entwicklung, der technologischen Entwicklung und Möglichkeiten. Keiner hätte geglaubt, dass Web3 wirklich sukzessive jetzt seinen Siegeszug antritt vor einigen Jahren noch. Keiner hätte geglaubt, dass Kryptowährungen in die Breite der Finanzindustrie ihren Weg finden. Und da sind wir heutzutage mittendrin, dass wir hier einiges sehen. Das heißt, das ist das wirklich Spannende. Herausforderungen gibt es natürlich immer, auch als Unternehmen. Mit man ist mehr als 10 Jahre am Markt, muss man immer erwachsener werden. Und wir kämpfen natürlich auch damit, das auszubalancieren, wie wir weiter wachsen können, wie wir in Europa den größten Mehrwert für unsere Kunden bringen, wie wir innovative Produkte bauen können und trotzdem immer dieses Thema Sicherheit und Vertrauen am Endkunden als das höchste Gut behandeln. Weil wir sind halt überzeugt davon, dass wir bei Bitpanda der sicherste und regulierteste Anbieter heutzutage nicht nur sind, sondern langfristig auch bleiben wollen.
Mhm. Vielleicht nochmal kurz zu deiner Rolle und dann, also der Änderung deiner Rolle. Ich habe ja gesehen, wie gesagt, du sagst selbst gerade 6,5 Jahre. Du warst COO, dann warst du CPO, jeweils, glaube ich, ungefähr gleich lang, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne? Und jetzt bist du Deputy Chief Executive Officer, also CEO. Wie hat sich deine Rolle verändert und welcher Teil hat dir am meisten Spaß gemacht? Warum hast du überhaupt gewechselt zwischen den Rollen?
Natürlich, also erstens einmal ein Unternehmen, wir waren damals knapp 50 Leute, als ich begonnen habe hier bei Bitpanda, sehr, sehr klein, auf Österreich fokussiert. Da verändert sich natürlich laufend auch die Aufgabe mit, wie sich halt auch ein Unternehmen verändert. Was mir persönlich immer am meisten Spaß macht, ist, etwas zu schaffen, zu gestalten und zu tun. Und ich bin überzeugt davon, dass Erfolg von einer Sache kommt, nämlich von es machen. Man muss am Ende des Tages einfach tun. Und das in einem Startup, in einem Umfeld, in einem Unternehmen, das wächst. Und das war Bitpanda über die letzten 10 Jahre sehr, sehr stark. Das Allerwichtigste. Wenn man die Dinge nicht tut, dann passieren sie nicht. Mhm. Und das hat sich auch bei uns im Unternehmen entsprechend so gezeigt. Ich habe hier viele Verantwortlichkeiten von Operations-Bereichen, Business Development, dann eben auch Produkt- und Technologieverantwortung gehabt, bis heute hin zu der Möglichkeit, hier sehr viel zu gestalten in der operativen Geschäftsführung der Bitpanda-Gruppe. Und das macht viel Spaß. Habe ein sehr tolles, also wir haben ein sehr tolles Management-Team mit den Gründern, Erik und Paul und Christian und eben unseren anderen Kollegen und Kolleginnen. Und sind ja bei Bitpanda, glaube ich, mittlerweile sicherlich so effizient und effektiv, wie wir es über die letzten 10 Jahre nicht waren. Ganz einfach, weil auch wir sukzessive erwachsen geworden sind. Und das ist eine schöne Sache.
Dieses Erwachsenwerden, das vielleicht nochmal ganz kurz die Brücke zu eurer Kooperation mit FC Bayern München. Die Kooperation habe ich nicht ganz verstanden. Ne? Ich meine, das ist ja Zeichen eures Erwachsenwerdens, aber zeitgleich, ich habe mir eure Pressemeldung durchgelesen und dann war irgendwie auf der Webseite sehr viel zu lesen von gemeinsamer Siegermentalität und ähnlichen Werten und so weiter. Aber was genau macht ihr da? Also warum braucht der FC Bayern einen Kryptopartner?
Es geht jetzt weniger darum, warum braucht der FC Bayern einen Kryptopartner, sondern warum benötigt der deutsche Markt Bitpanda und warum benötigt Bitpanda den deutschen Markt? Das liegt ganz einfach daran, dass wir zum einen Sicherheit und Vertrauen den Kundinnen und Kunden im Privatkundenumfeld, aber auch unseren B2B-Partnern vor Ort bringen. Auf der anderen Seite der FC Bayern natürlich als Marktführer zum Thema Fußball in Deutschland, aber auch darüber hinaus und genau dieses Thema immer darauf fokussiert, nachhaltig zu wirtschaften, eben eine Siegermentalität zu haben, dieselben Werte teilt, wie wir bei Bitpanda. Wir sind bei Bitpanda grundsätzlich, das Unternehmen wurde gebootstrapped, seit 2016 damals profitabel gewesen und das fast durchgehend bis heute. Das sind die Werte, die wir teilen und wir haben uns sehr lange dem Thema Sponsoring und auch Zusammenarbeit mit Sportclubs verwehrt, weil wir darin wenig Sinn gesehen haben. Und der FC Bayern München ist der erste, wo das für uns absolut Sinn gemacht hat, hier gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und das ist eine Sache, die wir jetzt mit Anfang Januar gestartet haben. Was ist der Vorteil daraus? Wir können vielen unserer Kundinnen und Kunden die Möglichkeit geben, dabei zu sein bei den sportlichen Ereignissen und Erlebnissen des FC Bayern Münchens. Das sind Bundesligaspiele, das sind Champions League Spiele und viele andere Dinge rundherum. Und dieses Erlebnis teilen wir gerne, weil die Marke FC Bayern München eben für dieselben Werte steht wie Bitpanda.
Gibt schlimmere Marken, glaube ich, als Kooperationspartner. Ne? Auch ist nicht das ideale Jahr vielleicht gerade, ne? Aber ansonsten ist es natürlich die Marke schlechthin im Fußball, ne? In Deutschland.
Genau deswegen ist es das geworden.
Ja. Cool. Und so, sag mal, nur weil du gerade eure Finanzierungsrunde angesprochen hast, die letzte, die schon ein paar Jahre her ist, wie geht das da weiter? Also du hast ja gerade gesagt, ihr seid profitabel, ihr müsst scheinbar dann kein Geld aufnehmen. Zeitgleich gibt es ja oft wahrscheinlich so Market-Opportunitäten. Jetzt habt ihr euren Fonds geraced, der auch wahrscheinlich trotzdem ein bisschen Kapazitäten verschlingt und Ressourcen. Anorganisches Wachstum ist wahrscheinlich in den heutigen Zeiten eine Chance. Müsst ihr oder wollt ihr nochmal Geld aufnehmen? Und wenn ja, wie sieht das dann aus? Oder seid ihr quasi zufrieden und wartet einfach nur aufs IPO-Fenster?
Also zusammengefasst würde ich sagen, wir sind definitiv zufrieden. Sollte sich mal eine Möglichkeit ergeben, muss man sich das bewusst überlegen. Aktiv auf der Suche sind wir in keinster Weise. Warum? Wir fokussieren uns auf unser Geschäft. Wir haben das wir wirtschaften sehr nachhaltig, weil, wie gesagt, zurück zu dem Thema, wir überzeugt davon sind, dass wir langfristig die Infrastruktur für technologische Infrastruktur für digitale Assets in Europa zur Verfügung stellen und das mit den richtigen Partnern und Kunden machen und sich das zum Glück auch aufgrund der harten Arbeit, die wir leisten, in wirtschaftlichen Erfolg widerspiegelt.
Ist das denn so, denn dieser Moment, wenn man profitabel ist, oder wenn man diesen Shift geschafft hat, ist ab da das Leben entspannter?
Also ich muss sagen, wir haben das sehr früh geschafft, nämlich 2016, das Unternehmen ist 2014 gestartet. Wow. Dementsprechend haben wir schon immer sehr stark darauf fokussiert, mit natürlich dem Fokus darauf. Der Nachteil, man wächst halt langsamer, als wenn man VC-Capital-backed Growth-Startup ist. Mhm. Für uns aber definitiv der richtige Weg, weil es gerade in dieser Industrie, wo es um Regulatorik, um Sicherheit geht, um die Langfristigkeit, wir jetzt sehen, wo viele andere Marktteilnehmer leiden, wegbrechen und das eben nicht geschafft haben, wir hier weiter wachsen können. Und das ist ja schön zu sehen.
Okay, ja, das ist cool. 8 Jahre profitabel, das ist schaffen nicht viele. Ne? Das heißt, ihr habt 10-Jähriges, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ihr seid 2016 gegründet. Ja,
genau, voll. Ja. Ende des Jahres sind wir 10 Jahre alt. Genau.
Stark. Und so, vielleicht letzte Frage nochmal ganz kurz. Ihr kennt es ja dann trotzdem, dass bei euch wahrscheinlich VCs anklopfen, die Geld irgendwie platzieren möchten. Die haben ja, viele sind ja unter Investmentdruck auch. Siehst du da eine Veränderung gegenüber den letzten 2-3 Jahren? Also zieht das wieder an? Ich meine, ich kann mir ja vorstellen, auf euch kommen immer wieder mal Leute zu, die sagen, hey, soll man nicht mehr sprechen? Siehst du da einen Trend oder ist das eher stagnierend?
Also man sieht auf jeden Fall den Trend, dass es jetzt nach 2022, 2023 wieder mehr Interesse gibt von Seiten von Venture Capital allgemeiner Markt, aber auch spezifisch. Der Unterschied ist einfach, was gesucht wird. Früher war das viel mehr Wachstumsraten, Kundenwachstum, Marktwachstum. Heutzutage ist das Thema Profitabilität sicherlich viel, viel relevanter und wichtiger als Kennzahl, aber auch um die Langfristigkeit sicherzustellen. Also ich glaube, da hat diese gesamte Risikokapitalgeberwelt von VCs definitiv eine größere Veränderung über die letzten Jahre durchgemacht. Uns spielt das ganz offen gesagt natürlich in die Karten, weil wir nach diesen Metriken schon sehr lange arbeiten und wirtschaften. Ja, spannendes Umfeld.
Und apropos Karten, wenn du jetzt mal die Karten auf den Tisch legen würdest, Lukas, was ist der nächste Anlass, warum wir wieder sprechen?
Ja, wir haben eine sehr große Pipeline an interessanten Partnern im B2B-Umfeld in ganz Europa. Wie gesagt, wir sind überzeugt davon, dass Banken und die gesamte Finanzindustrie sukzessive jetzt in das Thema digitale Assets und Kryptowährungen hineingeht. Das heißt, hier wird es sicher gute Anlässe geben, um aus unserem B2B-Geschäft in naher Zukunft wieder zu sprechen.
Cool, dann freue ich mich drauf. Lukas, hat großen Spaß gemacht, tolles Update und ja, bis zum nächsten Mal dann, ja?
Vielen Dank, danke dir, immer schön da zu sein.
Cool, ciao.
Ciao.
Hi, hier ist Kira vom Content-Team. Hast du spannende und aktuelle Neuigkeiten, die du mit uns und der Startup-Szene teilen möchtest? Dann reiche deine Pressemeldung ganz einfach bei uns ein. Wir überprüfen nicht nur jede eingereichte Meldung darauf, ob sie für unseren Content relevant ist, sondern laden sie auch auf unsere Plattform hoch, sodass sie für die ganze Startup-Welt zugänglich wird. Unter www.startupinsider.de/Pressemeldungen kannst du deine Pressemeldung hochladen und sogar mit deinem Startup-Profil verknüpfen. Dort findest du auch noch weitere Informationen dazu. Wir freuen uns auf deine Beiträge.
Die Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.